Halleluja. Ja, sind wir mal kurz, sich daran zu erinnern, ja, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass der Geist Gottes in uns lebt. Und er ist im Raum, er bewegt sich, wenn wir den Vater und Jesus anbeten, aber gleichzeitig ist er alle Zeit mit uns. Ja. Wir sind ein lebendiger Tempel des Heiligen Geistes und so bitte ihn einfach mal, derjenige, der das Wort eingegeben hat, dem Propheten Mose und so weiter und den Aposteln dann auch durch Jesus, dass er dir das Wort verständlich macht und erklärt. Jetzt, heute hier, aber auch zu Hause. Du hast deinen Lehrer alle Zeit zur Verfügung. Amen. Gut, also ich will noch mal kurz zurückgreifen zu letzter Woche. Und zwar hatten wir uns mal den Kern mal angeschaut aus 1. Johannes 1, Vers 4, wo dort steht, was eigentlich Gemeinde ausmacht. Und da hast du in einem Vers, hast du von Johannes, dem Jünger von Jesus, der ganz nah an seinem Herzen war, hast du in einem Vers den Kern von dem, was Gemeinde bedeutend ausmacht, erklärt. Und er sagt hier, ich greife nochmal zurück, haben letzte Woche ausführlicher drüber gesprochen. Und Johannes sagt hier in Vers 3, nicht Vers 4, sorry, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und er schreibt nicht in der Ich-Form, sondern schreibt in der Mehrzahl in Wir. Und das bedeutet, dass nicht nur Johannes, sondern auch alle anderen weiteren 11 Apostel plus Paulus, der 13., diese Botschaft verkündigt haben, was sie gesehen und gehört haben. Denn die ersten Apostel inklusive Paulus haben Jesus gesehen. Ja, und Paulus hat das Evangelium 1:1 von Jesus direkt erhalten und er war nicht in der Bibelschule in Jerusalem bei Apostel und Petrus, Johannes und Jakobus, sondern er hat das 1:1 von Jesus erhalten, so wie die anderen Apostel. Ja, so. Und was sie gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, nämlich all denjenigen, denen sie das Evangelium gepredigt haben. Und das Ziel ist, damit auch diejenigen, die das Evangelium aufnehmen, das Wort Gottes aufnehmen und sich taufen lassen und zur Gemeinde hinzugefügt werden, dass sie Gemeinschaft haben mit denen, die bereits diesen Weg vorausgegangen sind. So, und diejenigen, die das Evangelium aufgenommen haben, sie haben Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und dann die Gemeinschaft untereinander, wie er hier beschreibt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, die Gemeinde, die Jesus auch jetzt zur Zeit auf dieser Erde hat, was wir den Leib Jesu beschreiben, jetzt unabhängig von den Menschen, Denominationen, das kannst du alles wegstreichen. Jesus schaut nicht darauf, sondern er schaut auf seine Gemeinde. Und wenn er vom Himmel auf diese Erde herunterschaut und seine Gemeinde hier auf dieser Erde betrachtet, dann besteht die Gemeinde Jesu Christi, der wahrhaftige Leib Jesu auf dieser Erde, aus Menschen, die von neuem geboren sind, die eine enge Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben und diese Gemeinschaft mit denen teilen, die dasselbe haben. Amen. Definition Gemeinschaft bedeutet ganz simpel gesagt, etwas Gemeinsames haben. Das Wort, was wir hier mit Gemeinschaft haben, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, Gemeinschaft miteinander, bedeutet, man hat etwas gemeinsam. Und man teilt dieses gemeinsam und hat etwas gemeinsam. Das heißt, wenn du im Kaninchenzüchterverein bist und gehst dort zum Verein, dann hast du etwas Gemeinsames mit denen, die sich dort treffen. Nämlich, du hast deine Kaninchenrasse zu Hause, und deswegen habt ihr Gemeinschaft. So. Aber in der Gemeinde ist es so, dass wir zuerst Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater haben und dann zusammenkommen, um diese Gemeinschaft zu teilen. Amen? So, jetzt mal muss ich das ja praktisch auswirken. Meine Frage, mal so eine leicht provokative. Wir sind ja hier zusammen und haben Gemeinschaft, ja, miteinander. Weil wir Jesus im Herzen tragen, weil wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben. Und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn kommt immer zuerst und danach, wie Johannes das beschreibt, und danach die Gemeinschaft miteinander, die dasselbe teilen. So, und meine Frage wäre jetzt mal, rein praktischer Natur, hattest du heute früh Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn? Und bist dann hierher gekommen, um Gemeinschaft zu haben mit denen, die dasselbe haben. Also müsst jetzt die Antwort nicht an mich beantworten, du müsst an den Herrn, mit dem du Gemeinschaft hast, und diese Frage auch mal dir selber stellen. Das macht Gemeinde aus. Ja? Also hattest du heute Morgen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, du und er ganz allein. Es kommt nicht auf die Zeit an, nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität. Und was bringt dich dazu? Liebe. Amen. Nur Liebe. Der Vater ist voller Liebe und Erbarmen. Jesus ist voller Liebe und Erbarmen. Und Liebe zieht und wir reagieren. Er hat uns immer zuerst geliebt. Ja? Und wir reagieren auf seine Liebe und lieben ihn zurück. Und das ist der Grund, warum er uns von neuem geboren hat. Amen. Dass er uns wieder an seinem Herzen nah an sich hat. Und das zwar täglich, früh, das Erste. Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Sohn. Bloß mal so als Hinweis, kannst du denken, okay, ich gehe zum Gottesdienst, habe ich das so, Gemeinschaft mit Gott in der Anbetung, ist immer eine gute Zeit. Ja, das ist super, weil wir gemeinschaftlich das tun. Aber er wartet auf dich früh, ganz allein. Amen. Dann sagst du, okay, ich habe kleine Kinder. Das ist super, denn Kinder sind eine Gabe des Herrn. Amen. Ein Geschenk Gottes und er weiß, wie sich das in deinem Leben anfühlt. So, und wir haben das früher so gemacht, als wir sind ja früh 8:30 schon da nach Liechtenstein gefahren. Ihr habt jetzt super christliche Zeiten, wo wir hier anfangen. Und wir haben uns da auch Sonntag früh, haben wir uns gegenseitig die Kinder mal eine kurze Zeit abgenommen, damit jeder von uns diese Zeit mit dem Vater und dem Sohn haben konnte, bevor wir dann ins Auto gestiegen sind und eine Stunde da nach Liechtenstein gefahren sind. Also mal als Hinweis für die Eltern. Und das haben wir auch, wenn es sich einrichten ließ, samstags gemacht, dass wir Samstag, habe ich eine Stunde die Kinder genommen, dann die Simone die Stunde, die Kinder Samstagvormittag, sodass jeder seine persönliche intensive Zeit mit Jesus haben konnte, weil mit den Kindern unter der Woche ist es eher nicht so möglich für die Mütter. Ja? Bloß mal so als praktischer Hinweis dazu. Denn wir hatten das letzte Mal beendet mit diesem Vers aus Jesaja 40, dass diejenigen, die auf den Herrn warten, auf ihn warten, ihn suchen, neue Kraft bekommen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ne? Und ständig neue Kraft zuvor von ihm bekommen haben. Und dieses Warten auf den Herrn, dieses Suchen von ihm selbst, und das hatte ich nochmal so beschrieben, das hat etwas mit einem Altar zu tun, mit einem Gebetsaltar, den du persönlich hast, wo du persönlich deine Zeit mit Jesus hast, täglich, Gemeinschaft mit ihm und dann Gemeinschaft miteinander. Das ist das, was Gemeinde ausmacht, 1. Johannes 1, Vers 3. So, und dann aus diesem persönlichen Gebetsaltar kommt dann der Familiengebetsaltar, täglich. Mit den Kindern, je nachdem, welches Alter sie haben, entsprechend angepasst, eine Zeit des Gebets, des Segnens und des Wortes Gottes. Und aus diesem persönlichen Gebetsaltar kommt der Familienaltar und daraus kommt der Gemeindealtar. Das heißt, wenn wir hier zum Gebet mittwochs zusammenkommen, hat das etwas mit einem Altar zu tun, wie wir gemeinsam Gott dienen. Amen. So, und da möchte ich euch sehr, sehr ermutigen, auch das hat etwas mit Liebe zu tun und mit Verantwortung, die Gott den Vätern gegeben hat, die Kinder zu unterweisen im Wort Gottes. Amen. So, und warum sagen wir das? Oder warum betone ich das jetzt immer wieder mal deutlich? Weil diese ganzen Dinge bedeuten für dich und für deine Familie und der Gebetsaltar in der Gemeinde bedeuten Schutz. Weil wir hatten uns in letzter Zeit damit auseinandergesetzt, dass ein unwahrscheinlicher geistlicher Kampf tobt. All diese irdischen Kriege und Auseinandersetzungen, die wir jetzt Ukraine und Russland erleben und diese Dinge, die sich noch zuspitzen, wenn die eine Partei jetzt immer mehr in die Enge getrieben wird und ein Raubtier, was in die Ecke getrieben wird, ist unberechenbar. Also lasst uns das nicht so locker nehmen. Ja? Nicht fürchten, aber auch nicht einfach locker nehmen, es geht schon irgendwie so weiter. Diese ganzen Dinge, durch Gebet kann noch vieles zurückgehalten werden. Amen. So viel dazu. Gut, und das, diese irdischen Auseinandersetzungen, die geistlichen Auseinandersetzungen um jede Seele eines Menschen sind noch viel, viel härter und sind viel, viel schärfer. Amen. Es sind Horden aus der Hölle losgelassen, freigesetzt auf dieser Erde, um die Gemeinde zu verführen von dem klaren Weg des Lichts und um die, die gebunden sind in ihren Dingen, ja, noch weiter zu binden und für diese Zwecke zu gebrauchen. So, das heißt, diese geistliche Schlacht tobt um uns, ob wir das jetzt sehen oder nicht, sie ist real und sie ist da. Und was wir brauchen, ist Schutz. Und Gott gibt uns immer Schutz für seine Kinder, weil wir seine Kinder des Lichts sind auf dieser Erde. Und was ich gesagt habe mit dieser Gemeinschaft mit Gott und miteinander, das dient zu unserem Schutz. Dieser persönliche Gebetsaltar hat einen Sinn nach außen hin, dass es eine feurige Mauer des Lichts um dich herum baut, wenn du Single bist. Und wenn du natürlich auch als Ehepartner, aber Singles können jetzt nicht so den Familienaltar bedienen, aber sie muss man auch mal ermutigen, dass sie einen Ring des Lichts um sich aufbauen, wenn sie gemeinsam Gott suchen. Vielleicht mit einem Gebetspartner allein. So, und dann dieser Familienaltar, deswegen haben die Väter die Verantwortung, das zu tun, baut einen Ring des Lichts um die Familie und um das, was du besitzt. Das heißt, das bewirkt, dass Engel Gottes freigesetzt werden und die stellen sich um dein Grundstück auf, und zwar mit dem Gesicht nach außen. Wenn Engel mit dem Gesicht nach innen stehen, gibt es Probleme in der Familie oder in der Gemeinde. Wenn Engel nach außen stehen, stehen sie zum Schutz. So, also und diesen Schutz, das hat ganz eng etwas mit uns zu tun, wie wir diesen Gebetsaltar bedienen. Die Kraft zuvor, die die Engel zum Schutz um dein Grundstück, um dein Haus, um deine Familie aufbauen, hat etwas mit dem zu tun, was wir hier auf dieser Erde tun, nämlich im Gebet Gott zu suchen und im Wort Gottes es auszusprechen. Amen. Denn die Engel sind ausgesandt, steht geschrieben, um denen zu dienen und beizustehen, die das Heil ererben sollen. Und das sind wir. Sie sind als dienstbare Geister von Gott gesandt, für die, die in Gott sind, Gemeinschaft mit ihm haben und Gemeinschaft miteinander. Um die lagert sich ein Herr von Engeln herum. Amen. So. Und das Gleiche bedeutet auch für die Gemeinde. Das heißt, das regelmäßige Gebet hier vor Ort, ich kann es in dieser Zeit nur noch mal mehr betonen, das hat eine sehr hohe Priorität, weil das stellt eine Schutzmauer dar um die gesamte Gemeinde, um jeden Einzelnen, den der Herr noch hinzufügen will, und darüber hinaus um diese ganze Stadt. Amen. 10 Gerechte hätten genügt, um die Vernichtung Sodom und Gomorras zu verhindern. Die Gerechten in einer Stadt halten das Gericht Gottes über die Sünde zurück. Amen. Was denkt ihr, warum Gott in Deutschland noch nicht sein Gericht voll ausgegossen hat, warum er das zurückhält? Weil es in dieser Nation noch Gerechte gibt, die im Gebet, im Proklamieren des Wort Gottes, im Heiligen Geist, in der Anbetung vor Gott stehen. Amen. Deswegen hält Gott das Gericht noch zurück. Bis zu dem Tag, wo es steht im 2. Thessalonicher 2, wenn der es zurückhält, aus dem Weg ist, dann wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich mit großer Kraft und Wucht auf dieser Erde, auch auf Deutschland, ergießen. Amen. Wer ist das, der zurückhält? Das ist der Heilige Geist in der Brautgemeinde von Jesus Christus. Der Heilige Geist in der Gemeinde oder mit der Gemeinde, derer, die Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn und die Gemeinschaft miteinander. Wenn Gott diese Hand zurückzieht, diesen, der das Geheimnis der Gesetzlosigkeit noch aufhält, zurückzieht, möchte ich nicht mehr hier sein. Dann erleben die Menschen, die hier sind, die Hölle auf der Erde. Weil der Satan wird aus dem Himmel geworfen. Die Gemeinde geht hoch, Offenbarung 12, Satan wird aus dem Himmel geworfen mit dem ganzen Herr seiner Engel, die sich jetzt noch im zweiten Himmel aufhalten. Und er kommt auf diese Erde und dann steht in Offenbarung 12, wehe der Erde und den Menschen, die darauf wohnen, denn der Drache ist auf diese Erde herabgekommen und er hat nicht mehr viel Zeit, nämlich nur noch 3,5 Jahre. So, auf diese Zeit laufen wir drauf zu. Deswegen ist es ich will mich jetzt nicht wieder ins Thema Endzeit verlieren, aber wir leben in der letzten Zeit und es ist wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass diese Zeit, wo wir jetzt drin leben, zur Vorbereitung dient. Amen. Dass wir geschützt sind, dass wir nicht verführt werden, dass wir in den Wegen Gottes gehen. Und solange wir in seinen Wegen gehen, baut er einen unwahrscheinlichen starken Schutzwall des Lichts um seine Kinder auf. Undurchdringbar für alle möglichen Gefallen, Engel, Dämonen und Halbritze, was es sonst noch gibt. Sie kommen dort nicht durch, weil die Kinder Gottes im Licht Gottes wandeln. Amen. So, und das heißt, diese ganzen Dinge, worüber wir sprechen, dienen zu unserer Vorbereitung und die dienen zu unserem Schutz. Und auch heute soll es darum gehen, ein nächster Aspekt des Schutzes, den wir anwenden dürfen, der uns auch schützt vor den Verführungen, vor den Anschlägen des Teufels, der uns auf dem Weg hält. Und ich nenne es mal Halte Balance. Halte die Balance. So, und wenn wir uns, lass uns doch mal drüber unterhalten, was sagt das Wort Gottes dazu, wenn Johannes hier spricht, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Was stellst du dir vor? Gemeinschaft mit einer Person, das bedeutet, ich habe jemanden vor mir und ich tausche mich mit ihm aus, ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich kommuniziere mit ihm. So kann ich mit Gott kommunizieren in meinem Herzen, durch sein Wort redet er zu mir, aber auch viel in meinem Herzen und er fängt an, uns aufzubauen, in die Richtung zu bringen. Das heißt, ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich empfange seine Gegenwart wie der Mario. Ne? Du hast es am Anfang erzählt, Gottes Gegenwart kam auf dich und hat dich verändert. Ne? Gott wirkt an uns, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Amen. So, jetzt lasst uns mal aus dem Wort Gottes mal, ich will bloß mal 2, 3 Beispiele rausnehmen, was es bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wer ist denn das eigentlich, mit dem ich Gemeinschaft habe? Und so lasst uns mal aufschlagen, Hesekiel 1, Vers 26 bis 2, Vers 1. Und hier beschreibt Hesekiel, war einer der wenigen, gemeinsam mit dem Jesaja und Daniel, das waren die Propheten des Alten Bundes, die Gott tatsächlich gesehen haben. Und du liest es auch in Offenbarung 4, da war Johannes im Himmel, der hat Ähnliches erlebt. Aber ich möchte jetzt nur mal das Beispiel von Hesekiel und Daniel rausnehmen. Und das ist der Gott, mit dem du Gemeinschaft hast. Das ist der Gott, der die Gemeinschaft mit dir sucht. Und hier beschreibt Hesekiel sein Wesen, wie er ausschaut und seine Herrlichkeit. Amen. Und hier sagt Hesekiel, Kapitel 1, Vers 26, und oberhalb der Himmelsausdehnung, er sah das alles im Geist, die über den Häuptern dieser Cherubim war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen wie ein Saphirstein. Und oben auf dem Gebilde des Thrones war eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Das heißt, er sah dort diese 4 lebendigen Wesen, die in der Offenbarung dann wieder auftauchen. Über ihnen war eine Ausdehnung wie ein Gewölbe und darüber war ein Thron. Und so müsst ihr euch das vorstellen. 4 Säulen, also 4 mächtige Engel, dann eine Ausdehnung drüber. Und auf dieser Ausdehnung befand sich ein Thron, der aussah wie ein Saphir, also wie immer alles wie Edelsteine. So, und auf diesem Thron saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Das heißt, Gott, nee, wir schauen aus wie er. Wir sind ja in sein Ebenbild geschaffen. Du kannst es nicht sagen, Gott sieht so aus wie ich. Nee, er hat uns ja geschaffen in sein Ebenbild. Das heißt, Gott hat nach außen hin eine Erscheinung wie ein Mensch. Und ich sah etwas, das ist jetzt ein bisschen anders wie bei uns Menschen. Ich sah etwas wie ein Goldschimmer. Vers 27, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsherum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich, wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war rings um ihn her. Das heißt, er sah eine Gestalt auf dem Thron sitzen wie ein Mensch. Und von seinen Lenden, also von seinem Gürtel aufwärts, sah es aus wie Gold, das schimmert vor. Ne? Verbunden mit Feuerglanz inwendig ringsherum. Und von seinem Gürtel, also von seinen Lenden abwärts, war alles nur Feuer. Er schaute aus wie ein Mensch, aber war voller Feuer, voller Herrlichkeit und voller Licht. Amen. Wie der Bogen aussieht, der an dem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsherum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und hörte die Stimme von einem, der mit mir redete. Das heißt, um den Thron herum, um diese herrliche Gestalt von Feuer, Licht und Saphirstein und Gold, war der Glanz eines Regenbogens. Das war die Herrlichkeit Gottes. Wenn du wieder mal einen Regenbogen siehst, dann erinnere dich dran. Und dann Vers 1, Kapitel 2, und er sprach zu mir, Menschensohn, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Amen. Das heißt, hier erlebte Hesekiel als der Prophet eine Gemeinschaft mit dem Vater, eine Gemeinschaft mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er sah seine Herrlichkeit und aus dieser Herrlichkeit von Feuer, von Licht, von Regenbogenglanz und Gold sprach jemand zu ihm. Und was sagt er? Menschensohn. Ist das nicht liebevoll, hä? Der Hesekiel war da bald vergangen im Angesicht dieser Herrlichkeit. Und Gott sprach zu ihm, Menschensohn, stell dich auf deine Füße, ich möchte mit dir reden. Amen. So, und nimm das Bild mal in deine Zeit mit Gott hinein. Ne? Du sollst dir Gott nicht vorstellen und nicht ausmalen. Das Einzige, wie du ein Bild von Gott machen darfst, oder dir vorstellen darfst, ist das, was die Bibel uns hier beschreibt. Das ist legitim. Amen. So, und Gott spricht genauso zu dir. Stell dich auf deine Füße, komm mir näher. Ich habe mit dir zu reden. Amen. Und dann empfängt Hesekiel ganz viele Worte. Er hat viele Kapitel der Schrift dort geschrieben, was er in Bezug auf Israel und dann auf die Endzeit auch empfangen hat. So, lasst uns mal das Nächste, wie es ist dem Daniel ergangen. Daniel war eine Vision im Geist, ebenso vor dem Thron im Himmel im Geist. Und zwar lesen wir in Daniel 7, Vers 9 und 10. Und er schaute dort dieses Tier, also den Antichristen in Form dieses Tieres, diese letzte Weltregierung und so weiter. Und dann schaut er im Vers 9, Gott, in einer anderen Manifestation, also anders von seinem Aussehen her, aber wieder in seiner gewichtigen Herrlichkeit. Und Daniel schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Vers 9. Und ein Hochbetagter, einer, der alt ist an Tagen, sich setzte. Das heißt, Gott, der Vater, schaut aus wie einer, der alt ist an Tagen. Nicht wie ein alter Opa oder so, sondern einer, der im Englischen ist besser rübergebracht, Ancients of Days. Das heißt, einer, der uralt ist an Tagen. Sein Gewand war diesmal schneeweiß. Hatte jetzt nicht das Gold und dieses Feuer. Und das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder brennendes Feuer. Und hier kommt das Feuer. Das heißt, in diesem Sinne, wo Gott sich zeigt, als einer, der alt ist an Tagen, mit weißem Haar, weißem Bart, weißem Gewand, voller Herrlichkeit, Majestät. Und hier siehst du das Feuer wieder in seinem Thron. Sein Thron waren Feuerflammen. Stell dir mal vor, deinen Stuhl, worauf du jetzt sitzt, du bist Gott, stell dir mal vor bloß. Und du sitzt drauf und alles, wo du drauf sitzt, ist alles nur Feuer. Das heißt, sein Thron ist Feuer und die Räder des Thrones sind brennendes Feuer. Vers 10, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Das heißt, das ging Feuer war sein Thron und Feuer ging von ihm aus. Heiliges Feuer. Tausend mal Tausende dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Das heißt, dieser Thron, diese Herrlichkeit Gottes war umringt mit Milliarden von Engeln. Stellt euch das mal vor. Myriaden von Engeln, tausend mal tausende, zehntausend mal tausend, zehntausende. Und das ist dein Gott, mit dem du Gemeinschaft haben sollst, der diese Gemeinschaft mit dir sucht. Amen. Und dann fragst du dich, warum sucht er genau mich? Warum sucht er ausgerechnet meine Gemeinschaft? Wenn er doch zehntausend mal zehntausende Engel hat, die um ihn herum sind, sind das nicht genug? Engel sind dienstbare Geister. Gott hat dich und mich in sein Ebenbild geschaffen. Amen. Und in Christus bist du neu geboren als Kind Gottes, um Zugang zu diesem Gott zu haben, der voller Herrlichkeit ist, voller Feuer, voller Licht und voller Kraft und in dessen Gegenwart Milliarden von Engeln sich befinden. Amen. Und aus dieser Herrlichkeit heraus, aus der Versammlung der Engel, ruft er dich: Ich suche Gemeinschaft mit dir. Amen. Warum? Weil er dich liebt, weil er dich geschaffen hat. Amen. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, nimm das nicht so leicht. Wenn Gott sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, dann ist es besser, man hört auf ihn. Jetzt mal die andere Seite. Weil er Gott ist, er ist allmächtig. Schaut, diese Bilder sind nur zwei. Jesaja 6, Offenbarung 4 ist das ähnlich beschrieben. Er sucht die Gemeinschaft mit dir, weil er dich geschaffen hat, in Christus neugeboren. Und er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Amen. Und hier sehen wir bei Daniel, wie das Gericht sich setzte und die Bücher wurden geöffnet. Und dann wurde dieses Tier, der Antichrist, umgebracht, die Herrschaft Jesus Christus übergeben. Diese zwei, jetzt lasst uns mal anschauen, wie Jesus. Ja? Du sollst Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir haben im Lobpreis gesungen, Jesus ist unser Bräutigam. Wir warten auf ihn und er kommt bald zurück. Und du sollst Gemeinschaft mit Jesus haben. Wie schaut denn Jesus aus? Auch das beschreibt uns die Schrift. Und zwar in Offenbarung 1, ab Vers 12. Das heißt, wir müssen uns immer wieder vom Wort Gottes das mal rüberbringen lassen, die Realitäten, die Gott uns, so ganz kleine Bruchstücke seiner Herrlichkeit oder wie es im Himmel ausschaut, die er uns in seinem Buch offenbart und das nehmen, weil diesen Gott wirst du in alle Ewigkeit mal gegenüberstehen, Gemeinschaft mit ihm haben und mit Jesus Christus, der dein Bräutigam ist. Und das, dieses Wort Gottes, diese Offenbarung zerstören unsere falschen Vorstellungen von Gott. Weil wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir gehen ins Gebet oder wir suchen ihn in seinem Wort, haben Gemeinschaft mit ihm, wir haben oft unsere eigenen Vorstellungen von dem Vater und von Jesus. Und mit unseren eigenen Vorstellungen, die wir uns zusammengebastelt haben, die uns am besten auch gefallen, die uns nicht herausfordern natürlich, mit diesen Vorstellungen gehen wir in das Gebet und suchen Gott. Und oft vermissen wir ihn, weil wir ein falsches Bild von ihm haben. Amen. Deswegen lasst uns das nehmen, was das Wort Gottes uns über ihn offenbart. Denn dieses Wort Gottes ist real und so wirst du ihn auch mal sehen. Amen. So, und was erlebt hier Johannes, der Jünger, der ganz nah an der Brust von Jesus lag auf dieser Erde? Er hatte die engste Gemeinschaft von allen 12 Jüngern mit Jesus und jetzt erscheint ihm der Auferstandene am Tag des Herrn, das war praktisch der Auferstehungstag, Sonntag. Und ich lese einfach mal, ab Vers 12, Offenbarung 1. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Man muss noch dazu sagen, Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe in dein Buch und sende es an die Gemeinden und so weiter. Das heißt, Johannes war im Geist am Tag des Herrn. Das heißt, er war in dieser realen Dimension, weil die Dimension des Geistes ist ewig und sie hat weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft und alles ist dort gleich. Das heißt, die Dimension des Geistes ist das, wo Gott wohnt und wo wir hingehen, wenn wir aus unserem Körper gehen. Weil, ich habe das schon mal ausführlicher erklärt, aber nochmal das zu verstehen, was Johannes hier erlebt hat. Er geht von dieser Dimension von Raum und Zeit, wo wir uns befinden, entrückt ihn Gott im Geist. Amen. Und das ist für einen Christen möglich. Durch das Opfer von Jesus haben wir freien Zugang durch das Blut Jesu in die Gegenwart Gottes. Wir können Gott sehen, wenn er das schenkt. Es gibt heute doch tatsächlich einige, und da kann ich nur davor warnen, die versuchen aus eigener Kraft durch Visualisation, also durch Vorstellungskraft, versuchen die das nachzuahmen im prophetischen Bereich, um in den Bereich des Geistes zu kommen und irgendwelche Himmelserfahrungen zu machen. So, und da werden Bücher drüber geschrieben und so weiter und so fort. Kann ich nur warnen davor, wenn du aus eigener Technik, die du anwendest, in den Bereich des Geistes kommen willst, um Gott zu sehen, landest du in einer Atmosphäre, wo auch täuschende Geister sich befinden. Die könnt ihr alles vorgaukeln, denn laut 2. Korinther 11 schreibt Paulus, dass Satan selbst sich als Engel des Lichts verkleiden kann. Das heißt, versuche das nicht durch eigene Techniken, die dir beigebracht werden, in den Geist zu kommen. Wenn Gott dir das schenkt, ist ein Geschenk von ihm und da sollst du dich dran freuen. Weil durch Visualisation und Konzentration kommen die Esoteriker in den Bereich des Geistes. Sie treten aus ihrem Körper, Astralreisen, Buddhisten, Hinduisten, drittes Auge öffnen. Alle diese Dinge funktionieren durch Visualisation und Konzentration. Verstandesentleerung und dann kommen die in den Bereich des Geistes, aber auf die Gegenseite. Amen. So, und Gott hat uns davor gewarnt. Dem Apostel Johannes hat er das hier geschenkt. Am Tag des Herrn war er im Geist und hörte diese Stimme. So, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, Vers 12, die mit mir redete. Als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Das müsst man überlegen, das beschreibt hier Johannes, der Jesus auf der Erde im Fleisch kennenlandet. Jesus als Jude unter Juden in Israel. Und Johannes war am nächsten dran an ihm und hier beschreibt er diesen Jesus, den er so sehr liebte. Johannes war auch der Jünger, der bis zum Schluss vor dem Kreuz noch ausharrte. Der einzigste Mutige, der noch bis zum Schluss bei ihm war. Und jetzt nach seiner Auferstehung in Himmelfahrt beschreibt er Jesus, der einem Sohn des Menschen glich. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er legte seine rechte Hand auf mich, sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das ist dieser Jesus, mit dem du Gemeinschaft haben darfst. Jesus ist nicht mehr in seinem irdischen Leib, der wurde gekreuzigt, aber er ist auferstanden mit einem geistlichen Leib. Als der Auferstandene ist er aufgefahren, 40 Tage nach seiner Auferstehung, ist er aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes, so wie es hier beschrieben ist, so schaut Jesus aus, jetzt als der Auferstandene, sodass Johannes, sein Jünger, ihn auf den ersten Blick mal gar nicht so deutlich erkennt. Er war von seiner Erscheinung, von seiner Herrlichkeit, von seinem Wesen so beeindruckt. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, seine Füße wie ein schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Amen. Das ist Jesus, so wie er jetzt ausschaut. Als der Auferstandene. Und dieser Jesus möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und dieses scharfe, zweischneidige Schwert fängt erstmal an, uns zurechtzubringen. Amen. Das ist sein Wort der Wahrheit, was ein Teil seiner Herrlichkeit ist. Amen. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und diesen Augen wirst du mal gegenüberstehen. Eins zu eins. Und diese Augen werden dich anschauen. Und sie werden dich durchscannen, durchleuchten bis in das letzte Atom deiner Person. Und diese Augen bringen alles ans Licht, was verborgen ist. Amen. Das ist Jesus. Und er möchte liebevolle Gemeinschaft mit seiner Braut. Amen. So, und das sind diese Aussagen, dass wir uns mal ein Bild machen, von was reden wir, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn du diese Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus jeden Tag suchst, dann hast du Gemeinschaft mit denen, die dasselbe tun, ihr Lieben. Und das ist Gemeinde. Und diejenigen kennt er. Und diejenigen entrückt er. Amen. Du kannst sagen, ich kenne Jesus. Das ist nicht schlecht. Besser ist, wenn Jesus sagt, ich kenne dich. Amen. Viele sagen, ich kenne Jesus, aber er kennt sie nicht. Was sagt Jesus? Viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Ich kenne Jesus, Herr, Herr, Halleluja. Du bist mein Herr. Ich habe dich mal aufgenommen, mein Herz. Lebensübergabe gemacht. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und dann wiederum sagt er, viele sagen, Herr, Herr, und tun nicht, was ich sage. Darum sage ich, wenn Gott sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir, dann ist es Gott, der spricht. Und Jesus ist Gott. Und es ist besser, wir hören auf ihn, denn er kennt die, die ihm gehorchen. Die tun, was er sagt. Amen. So, und wir sind schon mittendrin im Thema Balance. Diese Bilder von Gott, beschreibt Hesekiel, das war Gottes Herrlichkeit. Jesus wird hier beschrieben in seiner Herrlichkeit. Er leuchtete wie die Sonne, sein ganzes Wesen ist voller Herrlichkeit. Und als Jesus auf dieser Erde war, beschreibt uns der Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, etwas über Jesus, über seinen Ausdruck, wie er ausgeschaut hat, als er auf dieser Erde war. Hebräer 1, Vers 3, dieser, also Jesus, ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck, der Abdruck, das reale Abbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft und er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Versteht ihr, was hier steht? Jesus auf dieser Erde war die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und was ist die Herrlichkeit Gottes? Habe ich euch beschrieben. Gott, der Vater, auf seinem Thron voller Licht, voller Feuer, voller Herrlichkeit, voller Gold, voller Kraft. Amen. Und Jesus strahlt auf dieser Erde diese Herrlichkeit Gottes aus und er war der Abdruck, der Ausdruck, das reale Abbild des Wesens Gottes, des Vaters. Amen. Das heißt, wie Gott selbst kam in Christus auf diese Erde, dieser Gott, der voller Feuer, voller Licht, voller Herrlichkeit, der uralte Antaken, der auf seinem Thron sitzt, er kam in seinem Sohn auf diese Erde und machte sich selbst den Menschen sichtbar. Das heißt, diese Herrlichkeit Gottes, die Hesekiel gesehen hat, war jetzt für alle Menschen, wo Jesus auf dieser Erde war, sichtbar und verfügbar. Er strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, Jesus, und er war das Abbild seines Wesens, sodass er zu Philippus sagte in Johannes 14, Vers 9, wo Philippus sagt, Jesus, zeig uns doch meinen Vater, wir wollen den Vater sehen. Und Jesus sagt, solange war ich bei euch, und jetzt fragst du mich, zeig mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. So sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den uralten Antaken, der auf seinem Thron sitzt, der Gericht übt. Er sieht den, der voller Licht und voller Feuer ist, wo ein Feuerstrahl ausgeht, dessen Thron loderndes Feuer ist, dessen Hälfte seiner Persönlichkeit loderndes Feuer ist. Ich bin hier und strahle diese Herrlichkeit aus, Und ich bin der reale Abdruck, das Abbild dieses lebendigen Gottes, den die Israeliten schon 2000 Jahre seit Abraham oder wenn man nochmal knapp 2000 Jahre zurückgeht bei Enosch, dem Sohn von Seth, haben die Menschen angefangen, Gott anzubeten. Amen. So, jetzt gehen wir wieder zu unserem lieben Johannes, Kapitel 1. Und hier beschreibt uns Johannes die Herrlichkeit Gottes, die von Jesus ausstrahlte, der Abdruck seines Wesens. Was war das? Und er fasst das in zwei Worten zusammen. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, also Jesus wurde Mensch, er wohnte unter uns auf dieser Erde und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Jesus hat sich nicht unterschieden von seiner äußeren Erscheinung von den anderen jüdischen Männern seiner Zeit. Er wurde als Mensch erfunden. Gott wurde Mensch. Aber wenn es darum geht, dass er die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte, beschreibt uns Johannes die Herrlichkeit Gottes in zwei Wesenseigenschaften, die von Jesus permanent ausgingen und die Herrlichkeit Gottes darstellen. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Gnade und Wahrheit. Das ist das, was Gottes Herrlichkeit praktisch ausmacht. Nicht nur, es gehört noch mehr dazu. Und das ist das, was von Jesus ausging und wo Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich erlebt, erlebt den Vater. Und er lebt die Gnade und die Wahrheit Gottes. Amen. So. Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Vers 17, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der am Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Niemand hat Gott gesehen, außer den Propheten, was ich vorhin gesagt habe, die drei. Der eingeborene Sohn, der am Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben, wie Gott ist. Und wie beschreibt er das wieder im Vers 17? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Amen. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich auf dieser Erde, seit Jesus gekommen ist und es ist jetzt immer noch so. Weil wir leben in der Gnadenzeit. Gottes Herrlichkeit zeigt sich auch in seiner Gemeinde durch Gnade und durch Wahrheit. Amen. So, und was wir brauchen, um als Schutz einerseits, damit wir nicht verführt werden und andererseits als Schutz für uns, damit wir eine gesunde Gottesbeziehung leben und pflegen, brauchen wir eine Balance zwischen Gnade und Wahrheit. Halte die Balance zwischen Gnade und Wahrheit. Das darf nicht in eine Richtung ausschlagen. Oder übergewichtig werden. Wenn die Gnade übergewichtig wird oder die Wahrheit. Es muss sich immer die Balance halten. Dann hast du den Gott, der auf seinem Thron sitzt, mit Feuer die Erde richten wird. Und seinen Sohn Jesus Christus, der voller Herrlichkeit, dir gegenüberstehen wird. Und du musst dein Leben vor ihm verantworten. Gnade und Wahrheit helfen dir, auf dem Weg zu bleiben. Und eine gesunde Gottesbeziehung zu leben. Amen. So, bevor wir tiefer reingehen, drei Beispiele von Jesus, wie sich diese Gnade und Wahrheit in diesem, sag ich mal, in diesem Ausgleich, in dieser Balance, in diesem Doppelpaket auch gezeigt hat bei Jesus in seinem Leben. Eine Begebenheit habe ich mal rausgesucht und zwei Schriftstellen dazu. Und du findest das, wenn du das mal erkannt hast, findest das immer wieder in den Aussagen von Jesus, wo sich beides Gnade und Wahrheit die Waage hält. Und ergänzt. Und das erste ist, wäre jetzt in Johannes 8, Vers 11. Das war, wo die Frau ertappt wurde beim Ehebruch. Und die Pharisäer sind zu Jesus gekommen und gesagt, hier soll gesteinigt werden und so weiter. Wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber ich nehme nur den Vers 11 mal raus, dann hast du das schön zusammengefasst. Die Gnade, das Erbarmen Gottes und gleichzeitig seine Wahrheit. Und Jesus sagt hier, also er hat die Frau gefragt, wo sind deine Ankläger, hat dich niemand verurteilt. Sie aber sprach zu ihm, Vers 11, niemand Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, Gnade, vor Gericht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, Wahrheit. Amen. Also in einem Satz, beziehungsweise in einem Vers, fasst Jesus das zusammen, Gnade und Wahrheit Gottes. Jesus hat diese Frau, obwohl sie nach dem Gesetz gesteinigt hätte werden müssen, wo war der Mann dazu, das wäre die nächste Frage gewesen, sollen ja immer beide dann das Gericht erleben oder erfahren, sagt er, ich verurteile dich nicht. Jesus gibt dieser Frau Gnade, aber er weist sie sofort im nächsten Moment auf diesen heiligen Standort des Wortes Gottes hin, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Diese Frau hat die Gnade und Güte Gottes erlebt, wurde durch diese Güte zur Umkehr gebracht und diese Frau hat nie wieder in ihrem Leben gesündigt. Und sicher war sie eine derjenigen, die dann auch mit zur Gemeinde hinzugefügt wurden, weil sie hatte eine Begegnung mit Jesus, mit der Gnade und Wahrheit Gottes. Amen. So, jetzt noch einmal zwei Schriftstellen, Matthäus 10. Vers 28 bis 30. Und da sagt Jesus, die Gegensätze sind so krass, aber er bringt das zusammen. Das kann nur Jesus tun. Und er sagt hier, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor den Menschen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert wie viele Sperlinge. Das ist erstmal eine gute Aussage, dass wir persönlich mehr wert sind wie viele Spatzen. Aber seht ihr, was Jesus hier sagt? Er bringt diese Gegensätze so krass zusammen. Er sagt, einerseits hat Gott, der auf seinem Thron sitzt, wohlgemerkt, der voller Licht und voller Feuer ist, voller Herrlichkeit und Kraft. Er hat jedes deiner Haare gezählt. Und wenn du bei ihm erscheinst in der Ewigkeit, wenn wir es geschafft haben, werden von jedem Einzelnen von uns alle Haare wiederhergestellt. Denn Gott hat die genaue Zahl bei sich im Computer. Ja, das ist immer für uns doch recht erfreuliches Nachricht. Es gehört zum Evangelium, dass die Haare alle gezählt sind. Weil Jesus sagt es ja, ja, das ist eine gute Botschaft. So, dann sagt er, dass unsere Haare alles gezählt sind von diesem Gott, dass er uns so genau kennt, dass er uns liebt, dass wir für ihn so wertvoll sind. Und dann im nächsten Moment bringt er die Wahrheit Gottes rein und sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euch verfolgen und einige von euch umbringen werden. Also außer Johannes sind ja alle anderen eines Märtyrertodes gestorben. Einer eines natürlichen Todes, 12 inklusive Paulus, den Märtyrertod. Und er sagt, fürchtet nicht diejenigen, die den Leib töten können, sondern fürchtet Gott, der nach dem Tod die Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Den fürchtet. Er bringt diese Güte, diese Liebe Gottes, seine Fürsorge, seine Väterlichkeit, sein Erbarmen, bringt er in diese Balance mit der Furcht Gottes. Amen. Der nächste Vers nochmal, Johannes 12, 47 bis 48, Johannes 12. Hier bringt Jesus wieder diese zwei Komponenten in eine Einheit. Und da sagt Johannes 12, Vers 47, wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Und das ist die Menschenliebe Gottes, das ist sein Erbarmen, das ist seine Gnade und seine Güte, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit wir gerettet werden. Das ist Ausdruck der Gnade Gottes, seiner Herrlichkeit. Ich richte nicht, also bei seinem ersten Kommen, ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Aber jetzt im nächsten Vers bringt er die Wahrheit wieder hoch. Er betont im Vers 47 das Erbarmen, die Gnade Gottes. Und jetzt bringt Jesus Balance im Vers 48. Sagt er, wer aber mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Das bedeutet, kein Mensch kann leichtfertig mit den Worten Gottes, die er durch seinen Sohn gesprochen hat, kann nicht leichtfertig damit umgehen. Das heißt, die, die das Wort annehmen, die werden gerettet. Sie empfangen die Gnade, wer das Wort aber abweist, hat schon seinen Richter, nämlich dasselbe Wort, was Jesus spricht, Gott nimmt sein Wort nicht zurück, wird diesen Menschen richten am Tag des Gerichts. Amen. Er zieht hier, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, die Gnade empfangen und dann, wie wir darauf reagieren. Das Wort Gottes wird uns richten am Tag des Gerichts. Den, der das Wort Gottes nicht angenommen hat, ist das Gericht in dem Sinne zur ewigen Verdammnis, wird ihn das Wort dann richten. Wo Gott dann zu ihm sprach oder sprechen wird, du hast mein Angebot der Erlösung ausgeschlagen. Du hast es nicht angenommen und dieses Wort wird dich richten, nämlich für dich bleibt nur die ewige Verdammnis. So, und für uns Christen, die wir in Christus sind, die wir diese Gnade angenommen haben, wir werden ebenso durch das Wort Gottes gerichtet, wenn wir Jesus gegenüberstehen. Dieses selbe Wort, was wir hören, wird eines Tages unser Richter sein. Und was wird es bei uns richten, die wir Gnade empfangen haben und Jesus nachfolgen? Es wird uns danach richten, ob wir das Wort, was wir gehört haben, auch getan haben. Versteht ihr? Du kannst mit dem Wort Gottes, Jesus hat das scharfe, zweischneidige Schwert, was aus seinem Mund ausgeht. Das ist das Wort Gottes, Hebräer 4,12. Du kannst nicht leichtfertig mit diesem Wort des Gottes, der alles geschaffen hat, umgehen. Wenn du es angenommen hast zur Gnade, muss die Balance nachgezogen werden, dass du es auch tust. Weil dieses Wort wird dich eines Tages richten, ob du das, was du gehört hast, auch getan hast. Weil es ist Gott, der Herr spricht. Amen. Gnade und Wahrheit, Balance. Es gibt dir Schutz und hält dich auf dem Weg. Amen. Die Wahrheit Gottes, sein Gebot, zeigt Gottes heiligen Standard und seinen Willen. Und dieser heilige Standard und sein Wille, den wir durch sein Wort erfahren, ändert sich niemals. Gott nimmt das nie zurück. Das Gesetz, was durch Mose gegeben wurde, nämlich das Gebot, ich nehme jetzt nicht die ganzen mosaischen Gesetze, sondern das Gesetz sind die 10 Gebote, nämlich die auf den Stein geschlagen wurden. Diese offenbaren die Sünde des Menschen. Ohne das Gesetz, was gegeben wurde auf dem Berg Sinai, die 10 Gebote, würde der Mensch nicht wissen, was Sünde ist. Oder? Der heilige Standard wurde durch das Gesetz gegeben. Und so wusste der Mensch, wenn ich lüge, dann ist es Sünde, trennt mich von Gott. Und die Strafe ist der Tod. Nämlich der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes ewiges Leben. Oder kannst du die einzelnen Gebote durchnehmen? Aber wir beginnen mal bei dem ersten, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft, Sklaverei Ägyptens befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, damit beginnt das Ganze. Und das ist das Gebot, wo die Israeliten gestrauchelt sind, weil sie in zutiefsten Götzendienst verfallen sind damals. Und Gott sagt zu ihnen bei Hesekiel, ihr habt schlimmer getrieben wie die Heiden. Nämlich die Moabiter hatten bloß ihren Chemosh und die Ammoniter hat ihren, wie er immer hieß. Aber ihr sammelt alle Götzen aus allen heidnischen, kanaanitischen Völkern, setzt sie in den Tempel in Jerusalem. Die Frauen beweihen den Damus, die backen Kuchen für die Himmelskönigin. Die findest du heute wieder in der katholischen Kirche zum Beispiel. So, und dann beten sie den die ganzen Gottheiten an und so weiter. Ihr sammelt alles bei euch und dann kommt er zu mir und wollt einen Rat und fangt mal an, mich anzubeten. Das heißt, dieser Götzendienst war in dem Volk Israel ganz stark vertreten und dann kam das Gericht. So, und wie schaut es heute aus im Leib Jesu? Wie viele Götzen sind da unterwegs? Das Gesetz offenbart Gottes heiligen Standard und was Sünde ist, was uns von Gott trennt. Es offenbart, dass die Wahrheit des Wortes Gottes offenbart seinen Willen und seinen heiligen Standard, den er niemals zurücknehmen wird. Amen. Niemals. So, weil wenn Gott, der auf dem Thron sitzt, wie genau, nochmal zurück zu diesen Bildern, die uns die Propheten beschreiben, wenn Gott ein Wort spricht, dann spricht er und dann spricht Gott. Und alles muss darauf reagieren. Gott hat ein Wort gesprochen, es werde Licht und es wird Licht. Das heißt, und es werden die Tiere kommen hervor und so weiter. Er hat die Erde nur durch sein Wort geschaffen. Und dieses Wort ist uns hier vermittelt durch den Heiligen Geist, eingehaucht. Wir haben es in schriftlicher Form. Lasst uns nicht leichtfertig damit umgehen. Es offenbart uns die Wahrheit und Gottes heiligen Standard. So. Und was ist durch Christus geworden? Das gab es bei Mose nicht. In Christus ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Gott gab in Christus diesen Ausdruck seines Wesens, der Gnade und des Erbarmens. Denn die Gnade Gottes, die in Christus Jesus verfügbar ist für jeden Menschen, ist die Befähigung, das Gebot Gottes zu tun. Das ist der Kern von Gnade. Nicht, damit du dich gut fühlst, der Gnadentropfen fallen, ne, gibt es ja so die Lieder und wir fühlen uns alle so ganz nett, ist auch schön. Aber diese Frucht, die die Gnade hervorbringt, ist, die Gnade ist Gottes Kraft für uns, die uns befähigt, die Gebote Gottes zu tun. Da sagst du, okay, du predigst jetzt schon wieder Gesetz. Nee, das ist Balance. Gnade ist dir gegeben, um die Wahrheit zu tun. Zu erkennen und zu tun. Gottes Gnade ist dir an Christus geschenkt, um das Wort Gottes aufzunehmen, es zu verstehen, zu verinnerlichen und auszuleben. Amen. Das ist Gottes Gnade für jeden. Verfügbar und zwar steht im Johannes 1, wir haben aus seiner Fülle genommen Gnade um Gnade. Das heißt, diese Gnade hat nie ein Ende. Diese Gnade ist Fülle, weil Gott ein Gott der Fülle ist. Du brauchst bloß nehmen, was du brauchst. Und zwar täglich. Und das kommt aus dieser Gemeinschaft mit ihm. Du empfängst die Gnade, das Wort Gottes zu erkennen, zu verstehen, zu verinnerlichen und zu tun. Weil dieser Tag kommt, wo wir vor ihm stehen werden und er wird uns fragen, was von seinem Wort haben wir getan und was nicht. Das Wort, das er gibt, wird uns eines Tages richten. So, und Gott gibt uns aber die Gnade und die ist die Fähigkeit, sein Wort zu tun. So, und das ist so eine der Kernwahrheiten des Neuen Bundes. Haben wir schon mal näher auseinander klamüsert, Jesaja, Jeremia 31, 33 folgende und dann in Hebräer 8 und 10, wo der neue Bund beschrieben wird. Und eine der Verheißungen, der Segnung, die Gott ja in diesem Bündnis des neuen Bundes geschenkt hat, ist die Fähigkeit, sein Wort zu verstehen, ihn zu kennen und seinen Willen zu tun. Denn die Gesetze werden jetzt in deinen Sinn gegeben, auf dein Herz geschrieben. Amen. Die sind hier weit weg. So, und du kannst dir rot anstreichen in deiner Bibel, Römer 8, das ganze Kapitel. Aber wenn du das mal einen Vers rausnimmst, der Vers 4, in Vers 3 wird das die Gnade Gottes beschrieben, die er getan hat in Jesus am Kreuz. Und im Vers 4 ist dann das Resultat, was daraus hervorkommt. Und er sagt hier, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß der alten Natur des Fleisches wandeln, sondern gemäß dem Geist, das heißt in der Gnade. Vers 3 beschreibt Gottes Werk, indem er seinen Sohn gab, das Sühneopfer von Jesus, was beide getan haben aus Gnade. für uns. Und da Vers 4 beschreibt die Frucht. Wir hatten heute die Frucht, ne? Der hat ja was mit Früchten. Das beschreibt die Frucht, die Gott sucht bei jedem, der das Opfer von Jesus angenommen hat. Weil diese Frucht, die wird in dir gepflanzt durch das Bündnis, die Bündnisbeziehung im neuen Bund mit Gott, dem Vater, der auf seinem Thron sitzt, seine Herrlichkeit, und Jesus ist der Mittler. Und dieses Bündnis wird geschlossen, indem du Christus aufnimmst. Und die Frucht, die Gott dann von uns erwartet, weil jeder Bauer erwartet ja die Frucht von seinem Baum. Das heißt, wenn ich einen Apfelbaum pflanze, erwarte ich noch spätestens nach 3 Jahren, dass er dann mal Äpfelchen dran hat. Amen. Und so ist es bei Gott. Er pflanzt uns in Christus und erwartet eine Frucht. Und das ist die Gnade und die Wahrheit, diese Balance. Christus hat uns nicht gerettet, damit wir nur Jesus ins Herz aufnehmen, ein Übergabegebet sprechen und dass wir dann so weiterleben wie vorher. Für diese Menschen gibt es ein böses Erwachen. Ich will nicht sagen, dass sie in Ewigkeit verloren sind, das sage ich nicht. Aber es gibt ein böses Erwachen, wenn Jesus zurückkommt und seine Brautgemeinde entrückt, sind sie nicht mit dabei. Und dann diese Zeit in dieser Gerichtszeit, wenn die Gerichte auf diese Erde eintreffen, eins nach dem anderen, ob du dann noch dranbleibst am Glauben und dann hier noch überlebst, wie auch immer, das ist ein großes Fragezeichen. Die Frucht ist, Vers 4, eines der Kernaussagen des Neuen Bundes, nochmal, damit die vom Gesetz, nicht das ganze mosaische Gesetz, hier sind die 10 Gebote gemeint, damit die von der Tora, von der Weisung geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß der alten Natur ohne Christus unser Leben führen, sondern gemäß der Gnade im Heiligen Geist. Amen. Diese Frucht sucht Gott. So. Nun war es damals so, zur Zeit der ersten Apostel, und jetzt hat sich das noch potenziert und gesteigert, dass es falsche Lehren gab. Und die eine Form der falschen Lehre kannst du in eine Kategorie einordnen. Sie haben die Gnade überbetont und die Wahrheit sehr weit unten angesiedelt. Also eine Überbetonung der Gnade und die Wahrheit ganz weit unten, also keine Balance. Und das waren zur Zeit der ersten Christen, waren das die Gnostiker gewesen. Ne? Kennt ihr vor allen Dingen Johannes hatte viel damit zu tun. Und das findest du heute wieder bei allen möglichen sogenannten Gnadenpredigern, die nur über die Gnade predigen, aber die Wahrheit verachten und sagen, das gehört zum alten Bund, das ist religiös. Und davon haben die alten Erweckungsprediger gesprochen, wie Finney und so weiter, Wesley. Aber heute sind wir einen Schritt weiter gekommen. Das ist eine dämonische Lehre, das ist keine Balance, nur Gnade, keine Wahrheit. Falsche Lehre führt direkt in die Hölle. So, hüte dich vor Lehren und Predigern, die nur die Gnade ohne die Wahrheit bringen. Amen. Und auf der anderen Seite hast du das damals gehabt und das nimmt heute auch immer mehr zu, die gesetzliche Richtung, die nur das Gebot betonen, ohne darüber zu sprechen, dass Gott dir die Fähigkeit, seine Gebote zu halten, im neuen Bund als DNA mit eingegeben hat, als Geburtsgeschenk mitgegeben hat. Das ist Teil der Verheißung des neuen Bundes. Wenn du mit Gott diesen Bund eingehst, schenkt er dir alle Gnade, alle Voraussetzungen, alles zu halten, was er geboten hat. Amen. So. Und die diese Seite der Gnade nicht betonen, aber nur auf dem Gesetz, auf dem Gebot beharren, das sind die gesetzlichen Lehrer. Die gab es damals aus dem Bereich des Judaismus. Ne? Die sind auch nach Antiochia gekommen und haben dann gesagt, ja, alle Männer müssen sich beschneiden lassen und ihr müsst alle mosaische Gesetze halten, Speisegebote, rituelle Sachen und so weiter. Ihr müsst all das beachten. Ne? Dann gab es ja damals auf Apostelgeschichte 15 diese große Konferenz, wo dann festgelegt wurde, was für uns Heiden dran ist aus dem mosaischen Gesetz, was nicht. So. Und diese gesetzliche Richtung, die findest du heute auch ziemlich stark vertreten. Und was man so mitgekriegt hat, so ein bisschen, ja, ist auch im Erzgebirge ist ein bisschen so eine offene Tür für die Gesetzlichkeit manchmal. Die gehen mit dem Heiligen Geist, dann sagen sie sich los davon und sagen, das Gebot, das. Aber landesweit gesehen, im Kontext auf Deutschland bezogen, überwiegt die falsche Gnadenlehre. Aber es gibt jetzt immer mehr Strömungen, die jetzt einfließen und die Betonung von Israel und sehr stark in ihren Predigten haben, die Israel sehr stark betonen, das Verhältnis zu den Juden, das Gesetz und so weiter. Und da kommt ein religiöser Geist rein und da kommt die gesetzliche Richtung rein. Dort ist die Gnade immer mehr raus. Und dort ist Israel und die Juden sind das Zentrum und Jesus oder Jeshua, der Messias, sitzt irgendwo am Rand. Hütet euch vor solchen Leuten, sie führen euch in die Irre. Der Schimon hat mir Beispiele erzählt. Die waren in einer messianischen Gemeinde in Berlin. Ja, Schimon kennt er, unser Rabbi aus Moldawien. Er hat immer zu mir gesagt, wir begegnen uns im Heiligen Geist. Wir aus den Juden, ihr aus den Nationen. In Jeshua ist die Einheit im Geist. Und wir brauchen die Balance zwischen Gesetz und Gnade. Er predigt sehr viel davon, weil bei den Juden steckt es so drin, ins Gesetzliche zurückzufallen. Das hat den Roman mal so befreit, weil bevor er in Kontakt war mit dem Schimann, kamen aus Amerika, die sind da sehr stark, messianische Juden, bei ihnen in die Gemeinde nach Chemnitz. Und er hat die in die Enge getrieben. Die Leute haben nur noch unter Verdammnis gelitten und die waren so unter dem Geist der Verdammnis gebracht, was sie alles halten müssen. Und er hat keinerlei Wort von der Gnade gepredigt, die Jeshua gebracht hat. Weil in Jesus oder Jeshua ist Gnade Unwahrheit. Er hat nur das Gesetz gepredigt. Das hat die Leute und er selber waren fix in alle. Und dann war Schimon damals da mit Natalie und Natalia und sie haben dann bei der anderen Gemeinde da, oder haben Roman das erste Mal kennengelernt, hat er ein ganzes Wochenendseminar gemacht über die Balance zwischen Gnade und Wahrheit. Fällt mir jetzt gerade ein. War ich damals mit dabei und hat es sehr gut gemacht. Amen. Das heißt, die aus dieser Richtung, die so anfällig sind für das Gesetzliche oder so stark auf Israel fliegen, jetzt, die kommen in den religiösen, gesetzlichen Touch rein. Hüte dich, das gab es damals schon und Paulus hatte sehr stark mit diesen Leuten zu tun und Petrus und hat sehr klar davor gewarnt. Amen. Halte die Balance. In Jesus oder Jeshua ist Gnade und Wahrheit gekommen. Amen. Und das ist ein Schutz für dich, wie du Sachen ausstudieren kannst. Du musst im Wort Gottes gegründet sein und wenn du Lehren hörst, wo nur die Gnade ohne Wahrheit, hüte dich, das sind dämonische Lehren. Satan hat sich verkleidet als Engel des Lichts. 2. Korinther 11. Paulus beschreibt solche Leute so. Die haben genau das gemacht, was ich jetzt gesagt habe. Und haben die Gemeinde in Korinth angegriffen mit ihren falschen Lehren. Und er beschreibt sie als falsche Apostel, als Diener Satans. Bewusst oder unbewusst. Und genauso, wenn die Gesetzlichkeit überbetont wird, oder das Gesetz, die Wahrheit, ohne die Gnade und Voraussetzungen, die Gott dir geschenkt hat, wenn das überbetont wird, hüte dich auch. Das sind auch Geister der Religiosität dahinter. Religiöse Geister, die Gesetz predigen. Und die verführen dich. Religion verführt, der Heilige Geist führt dich nah an Christus. Eins der extremsten Beispiele, wie sehr Religion manipuliert, kontrolliert und verführt, ist dieser Tage in Russland geschehen. Der Oberpatriarch der orthodoxen Kirche in Russland, das ist Putins Mafia-Kumpel gewesen. Das hat uns Oleg schon 2014 erzählt, 2013, dass dieser Patriarch den Putin eingesetzt hat als Oberhaupt über die russisch-orthodoxe Kirche, dass er früher mit Putin KGB war und krumme Geschäfte gemacht hat bei der Mafia. Und diesen hat er eingesetzt als Oberpatriarch. Das ist jetzt nur aber auch in unseren Medien noch mal rausgekommen, nachdem dieser Ukraine-Krieg gestartet hat, haben die das auch mal nachgeforscht und festgestellt. So, und das ist der Ober Papst der orthodoxen Kirche. Der hat dieser Tage, die Rekruten sind da 300.000 junge Männer, die tun mir alle leid, rekrutiert worden, um in die Ukraine zu ziehen, um die Reihen aufzufüllen. Und diese wurden in Moskau eingesegnet, verabschiedet. Und er und dieser Oberpatriarch hat dieser Tage zu ihnen gesagt, ihr zieht in den Krieg, den Heiligen Krieg, gegen die Ukraine und gegen die westliche Welt. Ihr verteidigt die christlichen Grundwerte. Und wenn ihr dort sterbt im Kampf, ist es gleichzusetzen mit dem Opfer von Jesus Christus. Das hat nicht mal der Papst im Mittelalter gemacht. In den Kreuzzügen, die haben dann auch alle Absolution verabschiedet, die gegen Jerusalem ziehen, dass ihre Sünden ihnen vergeben sind. Aber so weit zu gehen, dass das mit dem Opfer von Jesus gleichzusetzen ist, das ist schon Blasphemie. So kann dich Religion verführen. Und die armen Leute, die sich dort, die das Wort Gottes nicht kennen und sich verführen lassen, die werden geopfert für die Interessen eines Diktators und für die Interessen der falschen Kirche. So, deswegen brauchst du die Balance. Das war jetzt ein extremes Beispiel, aber das geschieht vor unseren Augen. Und es sind viele Menschen in Russland, die davon betroffen sind, von dieser Täuschung und Verführung. Lasst uns für sie beten. Das sind keine Einzelfälle, dass ihnen die Augen aufgetan werden, dass sie Jesus erkennen. Die Gnade und die Wahrheit. Wiedergeboren werden zu einer lebendigen Gemeinschaft mit dem Gott, der alles geschaffen hat, mit seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Und nicht in ein System. Deswegen brauchen wir die Balance, die beschreibt uns Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die heilmachenden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, und dann führt er weiter. Aber ich möchte nur den Vers 3. Paulus macht ja den Gegensatz fremde Lehren, falsche Lehren, und er sagt die heilmachenden Worte von Jesus Christus und die Lehre, die nach der Gottesfurcht ist. Und hier hat Paulus auch diesen Zusammenhang gebracht zwischen Gnade und Wahrheit, hat es sofort in Einheit gebracht, die Worte, die heilmachend sind, unseres Herrn Jesus Christus. Heilsam steht eigentlich dort, nicht gesund. Es ist, die richtige Übersetzung ist dort, die Worte von Jesus, die gesund machen, die heil bringen. Und das ist die Gnade, die Gott uns gibt in Jesus, die Leib, Seele und Geist gesund machen. Amen. Und dann sagt er, die heilmachende Gnade und die Lehre, die gemäß der Wahrheit der Gottesfurcht ist. Da zieht die Gottesfurcht sofort nach. Amen. Dass wir diesen Gott fürchten, der die heilige oder die heilsame Gnade gebracht hat. Amen. So seht ihr das auch bei Paulus hier in diesem Zusammenhang. Amen. Und da gibt es, ich habe es schon mal erwähnt, hier gibt es tatsächlich immer mehr Prediger, Lehrer, die behaupten, dass die Worte von Jesus für uns keine Bedeutung mehr haben, weil sie zu den Juden im Alten Bund gesprochen wurden und erst alles, was nach der Kreuzigung geschrieben wurde, in den Briefen für uns relevant ist, das andere nicht. Hier hast du einen von vielen, vielen Versen von den Aposteln und von Jesus selbst, die das grundlegend widerlegen. Und was steht hier? Fremde Lehren. Und demgegenüber die heilbringenden, die heilsamen Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und wer kann dann hinstehen? Die haben für uns keine Bedeutung mehr. Ihr Lieben, in der Haut dieser Lehrer möchte ich nicht stehen, wenn sie Jesus gegenüberstehen. Er sie anleuchtet mit seinen feurigen Augen und sagt, was hast du gesagt? Mein Wort ist heilsam. Was ich gesprochen habe, hat der Vater durch mich gesprochen. Wie kannst du behaupten, es hat heute keine Bedeutung mehr? Wo fehlt da der Ausgleich der Gottesfurcht? Das Problem ist nicht, dass solche Leute das bringen, weil die Schrift uns das sagt. Jesus warnt dreimal in Matthäus 24, lasst euch nicht verführen. Es werden viele aufkommen und sagen, ich bin der Gesalbte, gib mir das Geld. sehr hinein in meinen Dienst. Ich bringe euch eine neue Reformation, Revolution der Gnade. Ich bringe euch eine neue Offenbarung über den neuen Bund. Hört mir zu. Ich bin der Gesalbte, der das jetzt bringt. Jesus hat uns gewarnt. Es werden viele kommen und sagen, ich bin der Messias. Messias bedeutet zu Deutsch, ich bin der Gesalbte. Kauf meine Bücher. Schau meine Videos an. Komm zu meinen Konferenzen und vor allen Dingen sehr in meinen Dienst. Dann bist du gesegnet, dann bist du auf der richtigen Seite und der Segen Gottes wird dich überkommen, überfließen, denn das andere, die Wahrheit lernen und das Gebot, das sind die Religiösen. Und denen wird Gott keinen Wohlstand geben. Ihr Lieben, das geschieht immer mehr, nicht nur in Afrika, das geschieht auch in der westlichen Welt, immer, immer, immer mehr. Und das Traurige ist, nicht das, dass das kommt, dass solche Lehren auftreffen, weil Jesus hat das prophezeit. Das, was mich so sehr betrübt, aber was das Traurige an der Geschichte ist, dass so viele Scharen von Christen das glauben, was die erzählen. Dann kann ich nur sagen, sie haben keine Beziehung zu Jesus, zum Vater und zu seinem Wort. Weil die Unterscheidung kommt aus dem Wort. Amen. Und du wirst sofort erkennen, was von Gott ist und was nicht. Deswegen gebe ich euch diesen Schlüssel, der ganz einfach ist. Halte selbst die Balance zwischen Gnade und Wahrheit. Und wenn du Lehren hörst, beurteile sie daran, ob eine Balance da ist zwischen Gnade und Wahrheit. Dann hast du den wahren Jesus, dann hast du den wahren Vater. Weil der Vater hat seine Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht durch Gnade und Wahrheit. Amen. Und was findest du im Himmel wieder? Gnade und Wahrheit. Das ist Gottes Herrlichkeit. Dann hast du den echten Jesus und den echten Vater. Amen. Und den echten Geist. Es gibt Geistesmanifestationen, die sind nicht vom Heiligen Geist. Es sind Dämonen, die alles nachäffen und täuschen. Warum? Weil falsche Lehren gepredigt werden. Der Heilige Geist zieht sich zurück. Er bestätigt diese Lehren nicht. Im Geistlichen gibt es kein Vakuum. Kommen dämonische Geister rein und äffen alles nach. Deswegen brauchst du eine Unterscheidung der Geister. Und viele denken, das ist jetzt von Gott und ist es tatsächlich nicht. Wir brauchen Gnade und Wahrheit und dort kommt der Heilige Geist sofort drauf und bestätigt das Wort durch Heilung, Zeichen und Wunder. Amen. Und vor allen Dingen, dass die Leute überführt werden von ihren Sünden, wo sie in Unbalance sind. Das ist die Verantwortung von Ältesten, von Gemeindeleitern, die Lehre der Gnade und Wahrheit in dieser Balance zu bringen. Amen. Die Hauptverantwortung liegt bei denen, die das Wort Gottes predigen. 1. Timotheus 4, Vers 16 schreibt Paulus zu Timotheus: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du dich sowohl selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Hier schreibt Paulus an Timotheus, er sagt, habe Acht auf dich selbst, dass du in dieser Balance lebst und achte auf deine Lehre, die du weitergibst. Hast du diese Balance zwischen Gnade und Wahrheit? Und er sagt zu Timotheus, wenn du das tust, wirst du dich selbst retten oder wirst du dich selbst im ewigen Leben bewahren und auch die, die dich hören. Im Umkehrschluss ist es möglich, dass ein Leiter nicht in diesem Ding bleibt, selbst, diese Balance nicht predigt, dann bewahrt er sich selbst nicht zum ewigen Leben und noch dazu alle diejenigen, die ihn hören. Das heißt, die hohe Verantwortung, die auf denen liegt, die das Wort Gottes predigen, ist erstmal der Maßstab an sich selbst, Balance, diesen Maßstab zu predigen, weil sie haben eine Verantwortung für all diejenigen, denen sie das Wort Gottes austeilen. Amen. Und ich habe noch mehr Stellen hier, aber jetzt mal dazu. Das ist eine hohe Verantwortung. Weil Gott wird die, die das Wort Gottes austeilen, mit einem schärferen Gericht richten, laut Jakobus 5. Und sie werden ein schweres Urteil empfangen, weil sie durch ihre Worte eine Auswirkung haben auf die Menschen, denen sie dienen. Amen. sich selbst retten, bewahren und die, die dich hören, in der Balance. Weil sie, laut Hebräer 13, Vers 17, auch Rechenschaft geben müssen über jede einzelne Seele, die zu dieser Gemeinde gehört. Amen. Gott wird Rechenschaft fordern. Hebräer 13, Vers 17. Steht dort, fügt euch euren Leitern. Achtet sie. Erkennt sie an. Denn sie werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für jede einzelne Seele. Amen. So, und du kannst nicht sagen, nur die Gnade und du bist dabei irgendwie mit Jesus und das ist alles toll. Ich möchte nicht in der Haut von solchen Leitern stecken, die dann von Jesus zur Rechenschaft gezogen werden. Was hast du meinen Schafen gegeben? Wir brauchen eine, da braucht es im Land eine grundlegende Veränderung. Amen. Gut, also gerade Seite 2. Zum Schluss mal, wie wenden wir das an auf unser Leben? Als Abschluss, wie wenden wir diese Gnade und Wahrheit auf unser Leben an? Erstens, dass wir diese Balance uns nehmen aus dem Wort Gottes und dass wir in dieser Balance leben zwischen Gnade und Wahrheit. Weil wir haben alle die Tendenz, Richtung Gnade zu tendieren. Gott, der uns liebt, Gott, der uns gnädig und barmherzig ist, Gott, der uns segnet, Gott, der uns alles tut, der uns heilt und befreit. Und wenn es dann in die andere Richtung kommt, der Wahrheit und der Gottesfurcht, dann ziehen wir uns zurück und diesen Aspekt der Gottesherrlichkeit blenden wir möglichst aus. So, und dort steht erstmal für uns jeden Einzelnen die Herausforderung oder die Verantwortung vor Gott, wir haben es ja nur gehört, das auf einen Gleichstand, auf eine Balance zu bringen. Gnade und Wahrheit, die Liebe und die Furcht Gottes. Amen. So, und ein Aspekt, wie wir das auf unser Leben auch praktisch anwenden, diese Gnade und Wahrheit Balance. Das heißt, wir sind aus Gnade durch Glauben errettet, von Neuem geboren. Und die Wahrheit ist, Gott hat uns das geschenkt, damit wir ihm dienen. Gott hat uns errettet aus Gnade durch Glauben von Neuem geboren. Gnade. Und die andere Seite, damit wir ihm dienen. Das ist die Wahrheit. Amen. Und diese Errettung, dieses Herauslösen durch das Blut von Jesus, die uns freigekauft hat, hat dieses Ziel, damit wir Gott dienen. Amen. Und dieses Ziel muss die oberste Priorität in unserem Leben werden. Gott zu dienen. Alles andere im persönlichen Bereich, alles andere, familiär und was uns noch so bewegt, muss davon untergeordnet sein. Das ist die Wahrheit. Gott zu dienen, die Balance. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und dann geht es weiter, auf ihn zu warten, dass er wiederkommt. Aber hier, er sagt, Paulus bringt das sofort zusammen. Er sagt, ihr habt euch bekehrt zu Jesus, von euren Götzen zu Gott, mit dem einen Ziel, dem lebendigen Gott zu dienen. Amen. Wenn wir Gott dienen, wenn wir das wahr machen, wenn wir diesen Priesterdienst ihm gegenüber ausüben, dann damit zeigen wir ihm, dass wir ihn lieben und dass seine Gnade bei uns wirksam geworden ist. Das ist die Frucht, die er sehen möchte und das zuallererst, bevor wir den Menschen dienen, ihm zu dienen. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit und dieser Balance müssen wir unbedingt nachziehen, weil danach werden wir eines Tages vor ihm gerichtet werden. Petrus beschreibt das im 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst euch als Gemeindemitglieder die von neuem geboren sind als Kinder Gottes, lasst euch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein geistliches heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Gott zu dienen durch geistliche Opfer, ihm Opfer darzubringen. Opfer kosten etwas. Ein Israelit im alten Bund musste ein makelloses Opfer darbringen. Er konnte nicht einfach das von seiner Schafherde, was so hinkte, sagt, Mensch, das müsste ich eigentlich notschlachten. Aber ich bin ja irgendwie dran mit Opfern, da schaffe ich das zum Priester. Das haben die Israeliten gemacht, Maleachi. Lest Maleachi, die Israeliten haben das gemacht. Die waren da in der Hinsicht, Juden sind ja schlau, ne? Aber in dieser Hinsicht hat es nicht ganz so gepasst. Und Gott sagt dort in Maleachi zu den Juden, er sagt, geh mal hin zu deinem Fürsten und bring ihm mal so halbkrankes Tier, was der zu dir sagt. Und du kommst zu mir, der ich Himmel und Erde geschaffen habe, und bringst mir ein krankes Tier als Opfer. Im übertragenen Sinn sind wir im neuen Bund gerettet, um Gott zu dienen, um ihn geistliche Opfer zu bringen. Und da können wir auch nicht so nachlässig umgehen, na, die Zeit, die ich noch zur Verfügung habe, die gebe ich mal Gott und mache mal was damit. So lächer. Erleben, das ist Gott. Wo ist da die Gottesfurcht? Und ihm zu dienen, dazu hat er uns errettet. Amen. Und eine der höchsten Formen, wie man Gott dienen kann, gibt viele Dinge, da habe ich schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Aber eine Sache will ich noch mal da ansprechen, was wir vor kurzem erst gemacht haben. Und das hat was mit der Hannah zu tun. Aus Lukas 2. Vers 36. Und das habe ich in den drei Tagen, wo wir zusammen waren, oder vier da eigentlich, drei im Fasten und Gebet hier, habe ich die Stelle mal vorgelesen. Und hier ist eine Frau aus dem Stamm Asser in Israel, die Hanna, eine Prophetin, die Frau, Tochter Barnuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Also ungefähr 24 war sie. Und sie war, als ihr Mann starb, und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das heißt, sie hat 60 Jahre ihres Lebens damit verbracht, als Witwe, Tag und Nacht, Gott im Tempel zu dienen. Ich weiß nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt versorgt hat, sicher auch, aber hier steht, dass sie eine Witwe von 84 Jahren war. Und seit dem 25. Lebensjahr hat sie Gott gedient. 24. Lebensjahr lässt sich besser rechnen. 60 Jahre gedient. Tag und Nacht im Fasten und Gebet hat sie Gott im Tempel gedient. Und weißt du, was Gott ihr geschenkt hat? Die Offenbarung, wer der Messias ist. Dort sind viele Babys dort reingebracht worden. Nur die Erstlingsgeburt wurde ja dem Herrn geweiht, musste mit den Opfern ausgelöst werden. Da waren in Israel, musste alle nach Jerusalem im Tempel kommen, um das zu vollziehen. Da waren viele Eltern, die ihre Kinder dargebracht haben, ihre Jungs. Und diese Hanna, weil sie Gott diente im Fasten und Gebet, weil sie Gemeinschaft mit ihm hatte und weil sie das gemacht hatte, wozu Gott nicht nur die Israeliten, auch uns im Neuen Bund berufen hat, Gott zu dienen, hat Gott ihr die Offenbarung geschenkt, wer der Messias ist. Und Jesus hat sich als Baby nicht unterschieden von den anderen Jungs, aber sie sah ihn im Geist. Und der Heilige Geist hat gesagt, das ist der Messias. Amen. Und auch dieser Vers 38 trat herzu zu derselben Stunde und pries den Herrn, redete von ihm zu allen, die auf der Erlösung Israels warten in Jerusalem. Das heißt, diese Hanna, ist gut, dass Lukas sie mit erwähnt, war die erste, die das Evangelium verkündigt hat. Als Jesus noch ein Baby war, redete sie zu allen von ihm, die auf die Erlösung Israels warteten. Amen. Woher hatte sie diese Offenbarung? Weil sie Gott diente im Fasten und Gebet Tag und Nacht. Amen. Das heißt es nicht, dass du nichts mehr essen sollst und Tag und Nacht im Gebet. Aber lasst uns das mal mit reinnehmen. Das ist die höchste Form mit in Fasten, Gebet und Anbetung allein und gemeinschaftlich Gott zu dienen. Das ist das, was Gottes geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, weil die kosten etwas. Die kosten dich Zeit, Verzicht auf Zeit. Also du musst Zeit opfern und du opferst das menschliche Bedürfnis, was zu essen. Du machst es um Gottes Willen, lässt du das sein, um ihm zu dienen. Amen. Und diese Dinge sind bei ihm sehr wohl angesehen. Amen. So, und was wir dann gemacht haben nach diesen Fastentagen oder Gebetsabend, hier Fastengebetsabend, Tagen und abends haben wir sie ja versammelt. Und dann sind wir am Freitag raus und haben den Menschen draußen das Evangelium gepredigt. Aus dieser Gemeinschaft mit Gott den Menschen dienen und ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Amen. Und was mich am meisten begeistert hat, ist, dass 20 Leute, 20 Geschwister aus der Gemeinde mit dabei waren. Das war schon beim Ralf damals so, waren ungefähr so 16 bis 20 Leute dabei. Für jeden Einzelnen ist es eine riesen Überwindung gewesen, auf die Straße zu gehen. Und das ist ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist, weil du gehst im Gehorsam, weil die Menschen müssen die gute Botschaft hören. Amen. Bei einer Schwester unter uns hat der Herr nochmal deutlich gesprochen, die erst nicht wollte, die mit sich gerungen hat bis zum letzten Moment. Ihr Lieben, das ist bei jedem so, der dort rausgegangen ist. Und bei ihr hat der Herr nochmal nachgelegt, indem er ihr die Stelle gegeben hat aus dem Buch Jona, wo Jona sich auf dem Schiff verkriechen wollte, ins Häuschen. Und der Herr hat gesagt, guck mal, was bei Jona passiert ist. Geh lieber. Und dann war sie Bibel zu und war sofort dabei. 10 Minuten später hier, aber war dabei. Amen. Ja. Und es ist doch gut, dass wir die gute Botschaft teilen. Amen. Das ist unser Auftrag. Und wo wir, genau. Damit komme ich jetzt zum Schluss. Und zwar, die Herrlichkeit Gottes ist ja beschrieben bei Hesekiel, dass ein Glanz des Regenbogens um ihn herum war. Und wisst ihr, wo wir zurückgekommen sind von der Straße, wo verschiedene Leute draußen waren, haben uns wieder hier versammelt, schien hier über der Oststadt, hier über dem, ein riesen Regenbogen gesehen. Der Silvio hat es noch fotografiert, hat mir es auch geschickt. Ne? Und das ist die Bestätigung von Gott, von seinem Bund. Amen. So. Ja, kennen wir eine Stunde weiter mal, aber ich will euch nicht überladen. Es ist schon gut. Man muss es auch verarbeiten können. Ne, André? Genau. Amen, Amen. Ich sitze mal da und sage, Herr, was machen? Brauche ich mal Stunden vorbereiten. Ich sage, Herr, was soll ich denn da? Und da denke ich, oh, kriegst du was zusammen? Und dann schreibe ich ein paar Stichpunkte auf und dann wird er durcheinander. Ne? Und dann fängt der Herr an zu reden. Und dann war so. Genau. Und das ist gut so. Wenn er nicht spricht, hätte ich nichts zu sagen. Aber er ist gut. Amen. Und er möchte uns daran erinnern. Die Balance, halt die Balance. Persönlich halt die Balance oder prüfe anhand der Balance, was du hörst und lebe selbst in der Balance, dass Gott dich errettet hat, damit du ihm dienst. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erlöst und errettet und befreit hast, Herr. Aus jeder Knechtschaft der Finsternis und vor allen Dingen auch aus der Knechtschaft der alten menschlichen Natur. Aus dieser Unfähigkeit, dich zu lieben und dir gehorsam zu sein. Danke, dass du uns im neuen Bund vollkommen davon befreit hast, dass du uns deine Gnade reichlich gegeben hast. Und wir wollen, wie Johannes das beschreibt, von deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, Gnade um Gnade. Und pflanze die Furcht Gottes in unser Herz, damit wir in deinen Wegen bleiben. Und lehre uns, Heiliger Geist, was es heißt, errettet und erlöst zu sein. Um dem einzig wahren Gott zu dienen. Allein und gemeinsam. Danke, dass du uns in der nächsten Zeit das noch deutlicher erklären wirst. Und ich bitte, dass das Wort bedeckt bleibt, dass Satan es nicht wieder stehlen kann, sondern dass es seine Frucht in uns bringt. Amen.